HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Er hilft Menschen, die Schreckliches gesehen und erlebt haben. Dr. Georg Pieper ist Psychologe und der Trauma-Experte in Hessen. Er hat die Opfer des Zugunglücks von Eschede betreut und die psychologische Nachsorge nach dem Amoklauf eines Schülers in Erfurt organisiert. Er weiß, wie sehr sich Bilder des Schreckens in unser Gedächtnis einbrennen. Ich will mit Georg Pieper darüber reden, welche Wirkung die Bilder von Krieg und Terror haben, die derzeit ungebremst über soziale Medien und das Fernsehen zu uns kommen. Sollen wir uns alles angucken, jede Twitter-Meldung und jedes Video? Oder müssen wir sehr viel bewusster mit den Bad News umgehen, die derzeit scheinbar nicht mehr abreißen? Herr Pieper, viele Menschen haben derzeit das Gefühl, dass es zu viele schlechte Nachrichten gibt von Terror, von Mord und von Bedrohung. Und ganz ehrlich gesagt, mir geht es manchmal auch so. Was raten Sie, wie können wir mit der Flut der Bad News umgehen, um uns nicht so sehr zu belasten und gleichzeitig noch gut informiert zu sein? 3 Tipps vom Pieper.
Ja, manchmal ist ganz gut, sowas auf eine paradoxe Art und Weise zu erklären. Also wenn Sie möchten, dass Ihnen möglichst schlecht geht durch diese Bad News, dann sollten Sie erstens mal mindestens jede halbe Stunde Ihr Smartphone checken und über Twitter oder sonst Ihre Kurznachrichten etwas lesen. Zweitens mal sollten Sie möglichst nur die Headlines lesen. Und drittens mal sollten Sie mit keinem darüber reden und am besten das auch noch kurz vorm Schlafengehen lesen. Dann geht es Ihnen richtig schlecht.
Und was ist das nur mit den Headlines?
Ja, es ist ja so, dass diese kurzen Impulse, die wir hören, vor allen Dingen über diese Kurznachrichten, dass wir da jeweils besonders so angestoßen werden, angetriggert werden in einer Angst- und Furchtreaktion und dass die aber überhaupt nicht weiter verarbeitet wird. Also diese kurzen Auseinandersetzungen mit dem Thema, was sehr viele Menschen machen, kurz mal lesen, da ist was passiert, da und da, da hat es eine Messerattacke gegeben, da wurde rumgeschossen, das löst in den Menschen eine Angstreaktion aus und der Körper wird bereitgestellt sozusagen für eine Gefahrensituation, das ist so ein uraltes genetisches Programm für Flucht oder Angriff. Also wir sind aktiviert und dann ist das Thema aber auch schon wieder vorbei und dann kommt vielleicht eine halbe Stunde später wieder so eine Headline. Und wir haben nie so richtig die Möglichkeit, das zu verarbeiten, was da an Angstreaktionen angesprochen wird. Und deswegen ist es sehr ungünstig, so etwas zu machen. Also man kann es jetzt andersrum positiv ausdrücken. Wenn wir uns mit diesen Dingen, mit diesen schrecklichen Dingen, die heute die Welt beherrschen, beschäftigen, dann sollten wir das auf eine sehr geregelte Art und Weise tun. Ja, das heißt also, zum Beispiel, Sie sagen, ich schaue mir einmal am Tag diese Dinge an und beschäftige mich dann intensiv damit. Lese nicht nur die Headline, sondern schaue mir möglichst einen Sender an oder höre einen Sender oder lese einen Bericht, der auch Hintergründe aufzeigt. Nehme mir danach die Zeit, auch möglichst mit jemandem darüber zu sprechen, mit meiner Partnerin, mit meinem Freund, mit meinem Arbeitskollegen, also auch eigene Betroffenheit auszudrücken und lege es danach dann auch wieder auf Seite und mache es eben nicht gerade kurz vorm Einschlafen, weil das natürlich auch nachts weiterarbeitet.
Sie haben gesagt, diese Schlagzeilen, die Wirkung von Schlagzeilen, dieses Nicht-Vertiefen. Mir kommt das ja so vor, als ob das gerade so ein Phänomen des digitalen Zeitalters geworden ist. Also wenn man mal jetzt das Smartphone betrachtet, auf dem ich jetzt zum Beispiel auch einige News-Apps habe und Twitter habe und diese ganzen Informations- und Nachrichtendienste, die sind ja immer nur in dieser kurzen Form erstmal da als Schlagzeile. Also ist das auch sozusagen ein Phänomen der Neuzeit, diese Belastung, nenne ich es mal?
Unbedingt. Also das ist jetzt das Zeitalter dieser Medien und dieser Technologie. Und das ist natürlich vor allen Dingen für junge Menschen unglaublich interessant auch. Es wird hauptsächlich so dieses Gefühl dadurch hervorgerufen, vor allen Dingen, wenn man so Live-Ticker verfolgt. Ich bin dabei. Also man ist ja quasi dabei. Manchmal werden ja dann auch noch sogar Videos gepostet, die vielleicht gerade mal 10 Minuten alt sind oder manchmal sogar live sind. Mhm. Man ist sozusagen dabei und ist darin sehr gefangen. Man ist passiv dabei, man konsumiert das nur, hat also überhaupt keine Möglichkeit zu einer Verarbeitung.
HR Info, das Interview mit dem Psychologen Georg Pieper, der uns gerade schon ein paar Tipps gegeben hat, wie wir mit den schlechten Neuigkeiten umgehen können. Jetzt sind wir Erwachsene, wir sind Profis ein Stück weit im Umgang mit solchen Dingen. Kinder sind da noch was ganz anderes, denke ich. Sind die noch mal ganz anders betroffen von dieser Nachrichtenflut als wir?
Also Kinder sind da natürlich noch mal mehr gefährdet, dass sie darunter emotional leiden, weil sie das kognitiv nicht einordnen können. Sie können nicht verstehen, was dort passiert ist. Häufig geschehen da Vermischungen mit Fantasien. Und häufig gibt es ja dann also so Ideen von irgendwelchen Horrorgestalten, die ja nicht mal unbedingt schlimmer sein müssen als die, die tatsächlich solche Taten auch ausüben, siehe Nizza. Aber das Ganze kann sich sehr vermischen bei denen und sie fühlen sich bedroht dadurch, aktuell bedroht in ihrer Welt. Und wir müssen uns sehr gut überlegen, was wir unseren Kindern da zumuten. Ich warne sehr davor, die Kinder alleine so etwas anschauen zu lassen und mit ihnen dann nicht darüber zu reden. Also das muss man sehr genau aussuchen, in welcher Altersstufe traue ich einem Kind was zu. Und wir müssen mit den Kindern darüber reden und ihnen auch deutlich machen, ja, es gibt sowas. Also wir würden es ja gerne fernhalten von unseren Kindern, aber das geht heute nicht mehr. Wir müssen ihnen klar machen, ja, es gibt so etwas Schlimmes in der Welt. Es gibt böse Menschen. Man kann dann auch auf Märchen nochmal kommen. In Märchen gibt es immer böse Gestalten, mit denen sich Kinder auseinandersetzen mussten. Und um von dieser einmal Blauäugigkeit wegzukommen oder auch von dem wegzukommen, dass alles dann ganz schrecklich ist, dass alles nur noch negativ ist. Also das ist eine große Aufgabe in der Erziehungsarbeit mit Kindern, da differenziert hinzuschauen.
Also in letzter Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass ich mit meinen Kindern am liebsten keine Tagesschau mehr geguckt habe. Also ich habe denen auch Sachen vorenthalten. Einfach ist das klug oder muss ich davon ausgehen, dass es ohnehin zu ihnen kommt?
Ich denke, man sollte es sehr dosieren und kommt natürlich, wie gesagt, auf das Alter an. Man sollte diese Nachrichten sehr dosieren, ganz fernhalten von ihnen können wir den nicht. Aber ich sag mal, das, was man fernhalten kann, es gibt ja oft auch Bilder, die man einfach nicht sehen möchte und die sich in die Gehirne der Kinder einbrennen. Ja? Also wir sagen zum Beispiel aus einem ganz anderen Kontext jetzt, Bahnführer, die einen ICE-Zug oder einen Regionalexpress fahren, die sind ja sehr häufig damit konfrontiert, dass einer, der sich suizidieren will, auf dem Gleis steht. Und die sehen das. Die sehen den Menschen da stehen und die sind hilflos, können den Zug nicht mehr bremsen, weil er unheimlich schnell ist. Und wir raten denen, ziehen Sie ein Rollo runter, ja, damit Sie das nicht sehen müssen. Weil diese Bilder brennen sich ein. Ich glaube, der beste Rat ist bei vielen Sendungen, machen Sie ruhig mal aus.
Meine Erziehungserfahrung ist ja die, dass ich sehr viel reden kann, sehr viel dozieren kann, aber dass meine Kinder sehr gut mitbekommen, wie ich mit Dingen umgehe und wie ich es lebe. Ist das auch ein Aspekt, der in dem Zusammenhang wichtig ist? Einfach, wenn die Kinder sehen, ah, der Papa geht einigermaßen souverän mit der Sache um oder macht dies und das, macht vielleicht auch mal den Fernseher aus. Ist das wichtig, auch diese Botschaft zu senden?
Unbedingt ist das wichtig. Also Kinder, die sehr viel mit dem Handy rumspielen, die haben in der Regel Eltern, die genau das Gleiche tun. Das haben sie von ihren Eltern abgeguckt. Ne? Und also man sollte diese Medien nicht generell verdammen, das wäre unsinnig, das können wir heute nicht mehr. Aber man sollte eben den Kindern vorleben, dass man damit verantwortungsbewusst umgeht und sich selber auch mal schützt vor dieser Überflutung.
Auch mal abschalten ist, glaube ich, das Stichwort. Was mache ich, wenn ich sehe oder wenn ich glaube, dass mein Kind damit belastet ist, dass mein Kind sich damit beschäftigt, wenn ich weiß, das ist bei YouTube, wo es die allerschrecklichsten Filme jederzeit gibt, soll ich es ansprechen, soll ich es sein lassen, warten, bis es auf mich zukommt?
Das sollten Sie ansprechen. Also wenn Sie wirklich einen konkreten Verdacht da haben, dass Ihr Kind so etwas gesehen hat oder wenn wir merken, unsere Kinder leiden darunter, dann sollten wir das ansprechen. Wir sollten aber die Kinder nicht zwingen, darüber zu reden, denn oft wollen sie dann nicht darüber reden. Aber wir sollten ihnen sagen, wir wissen das und wir wissen, dass das Bilder sind, die einen sehr belasten und einen sehr traurig und ängstlich machen können und dass wir gerne mit ihnen darüber reden möchten, dass wir also diese Bereitschaft zeigen. Das Schreckliche, was da so gespeichert ist in den Kindern, das müssen wir uns schon immer vor Augen halten, dass die Möglichkeit, darüber zu erzählen, die erleichtert natürlich. Also das ist ja meine ganze Arbeit mit vielen Patienten auch, die geleitet ist von einer Erkenntnis von Sokrates, sehr weit zurückliegend, der einmal gesagt hat, alles, was wir in Worte fassen können, das können wir hinter uns lassen. Alles, was wir unausgesprochen in uns haben, das brodelt in uns, das arbeitet und bringt negative Gefühle mit sich. Und wenn die nicht rauskommen, dann kann uns das nicht nur sehr belasten, sondern auf Dauer auch krank machen.
Hi Info, das Interview mit Georg Pieper, Trauma-Experte, Psychologe. Sie sind Profi. Wie geht es Ihnen eigentlich mit dieser Flut von schlechten und erschreckenden, verstörenden Nachrichten? Schaffen Sie das tatsächlich, rechtzeitig sich abzuwenden? Können Sie Ihren eigenen Medienkonsum da klug steuern? Gelingt das?
Relativ gut. Allerdings brauche ich manchmal die Hilfe meiner Frau, die mir dann sagt, hallo, wir wollten doch gleich ins Bett gehen. Warum musst du jetzt noch mal gerade da die Nachrichten schauen? Und das ist dann schon gut, weil man da so als, ich denke, als Paar auch sehr gut sich ergänzen kann. Denn es ist natürlich eine immense Versuchung. Es hat ja so eine Sogwirkung, ne? Die Faszination des Grauens. Man macht es gerne nochmal an, möchte gerne nochmal reinschauen, obwohl man ja irgendwie weiß, es tut einem gar nicht gut. Und es ändert ja auch nichts. Was ändert es denn daran, wenn ich weiß, da ist jetzt wieder ein Bus mit 35 Leuten in Südspanien verunglückt. Ich kann den Menschen nicht helfen von hier. Es ändert sich nichts daran, und wenn ich mir das angucke, nochmal abends vorm Schlafengehen, diesen zermalmten Bus, dann träume ich auch davon. Also meistens gelingt es mir relativ gut, ich halte einiges von mir fern und wie gesagt, ich schaue bewusst dann mir diese Nachrichten an, nehme mir die Zeit dafür, mich auch danach auseinanderzusetzen mit mir wichtigen Menschen, um es zu verarbeiten.
Eine Sache, die Sie gesagt haben, fand ich sehr interessant. Da geht es um die Wirkmächtigkeit von Bildern, um die Kraft von Bildern. Ist es tatsächlich so, dass Bilder oder Filme, Live-Übertragungen auf mich anders wirken als zum Beispiel eine Meldung, die in den HR-Info-Nachrichten gelesen wird? Ist das was ganz anderes?
Ja, Bilder brennen sich für viele Menschen sehr direkt in das Gehirn, in das Gedächtnis ein. Es kommt so etwas darauf an, was für ein Typ Mensch ist man. Es gibt also eher die visuellen Typen, ne, die sehr stark auf Bilder ansprechen, und es gibt eher auditive Typen, die mehr auf Geräusche anspringen. In der Mehrheit kann man aber sagen, dass die Bilder sich natürlich bei vielen Menschen sehr viel mehr einbrennen und dass die tatsächlich oft eine fatale Wirkung haben. Und hier vor allen Dingen natürlich auch wieder, muss man nochmal sagen, bei jungen Menschen, bei Kindern. Wir haben also Untersuchungen zum Beispiel gemacht, nach dem ICE-Unglück von Eschede, also wir haben verglichen, die Menschen, die in diesem verunglückten Zug saßen und selber verletzt waren, aber das überlebt haben. Und die hatten grausame Dinge gesehen und waren auch selber natürlich in Todesangst gewesen und haben deren Traumatisierungsrate verglichen mit den Menschen, die zu Hause am Bildschirm saßen und sich das alles angeschaut haben. Es gab ja damals auch so diese Live-Berichte, wo man sozusagen auch direkt dabei war. Dazu muss man noch sagen, das waren allerdings Menschen, die auch in einer Beziehung zu den Verunglückten standen. Und die hatten in der Tat die gleiche Traumatisierungsrate wie die Menschen, die selbst im Zug gesessen waren. Ja? Also diese Entfernung macht dann gar nichts, sondern die Bilder brennen sich ein, man ist quasi live dabei, in etwas abgeschwächter Form natürlich, wenn man jetzt Bilder aus Nizza sieht und man hat mit diesen Menschen gar nichts zu tun. Aber trotzdem, die Bilder haben eine Wirkung, eine traumatogene Wirkung, sagen wir.
Also eine Wirkung, die vergleichbar ist mit dem eigenen Erleben?
Sie ist vergleichbar damit. Also es ist sicherlich in abgeschwächter Form genau offensichtlich gleich. Wenn man zu dem Ort eine Beziehung hat oder zu den Menschen Beziehungen hatte, dann ist man emotional noch viel mehr angesprochen. Aber das ist in der Tat auch per Definition eines Traumas, sind wir da auf eine sehr direkte Art und Weise mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert. Und dieses kann bei uns die entsprechenden Symptome nachher auslösen.
Also ich glaube, ein Beispiel, was viele kennen, ist der Anschlag auf die World Trade Towers von 9/11. Mir persönlich geht es so, dass in der Erinnerung diese Fernsehbilder dieselbe Wirkung haben wie persönlich erlebt ist, also dieses Verstörende. Hat in meiner Erinnerung eine ähnliche Wirkung wie Unfälle, die ich sehen musste, als Reporter zum Beispiel. Es ist fast auf derselben Ebene abgelegt, offensichtlich.
Ja. Also ich habe selber diesen Versuch häufig gemacht. Ich habe in Seminaren oder in Vorträgen, habe ich mal so in die Runde reingefragt, wer erinnert sich an die Anschläge von 9/11 und weiß noch, wo er das zum ersten Mal gesehen und gehört hat. Und das, da zeigen fast 100% auf. Also die Menschen wissen sehr genau, ich natürlich auch, wo war ich damals, als ich das gesehen habe, und können sofort die Bilder abrufen. Also die sind vollkommen gespeichert. Und daran kann man sehen, also welche immense Wirkung diese Bilder haben. Und dann kommt noch eins dazu, also wenn wir uns mit solchen schrecklichen Dingen, Bildern auseinandersetzen, dann ist es häufig so, dass auch alte Erinnerungen dadurch noch mit wachgerufen werden, mitgetriggert werden. Ich hatte zum Beispiel hier eine Reihe von Patienten, die zu mir kamen und sagten, jetzt habe ich mir diese Bilder da von den Pariser Anschlägen mehrfach angeschaut, und auf einmal sind bei mir die Traumatisierungen aus der Kindheit hochgekommen. Mein prügelnder Vater, der mich zusammengeschlagen hat, war auf einmal vor meinen Augen, und das war für mich 30 Jahre gar kein Thema. Und jetzt auf einmal, sagen die selber, ist das Maß voll, ist das übergeschwappt irgendwie, und es wird etwas anderes wachgerufen. Und ich glaube, also das ist wirklich so ein wichtiger Hinweis darauf, den wir von diesen Patienten bekommen, dass wir also wirklich auch nur begrenzte Möglichkeiten der Aufnahme für solche schweren Dinge haben, und dass wir da so mit uns selber verantwortungsvoll umgehen sollten und vor allen Dingen natürlich Fürsorge für unsere Kinder und Jugendlichen auch walten lassen sollten.
Also was ich selber auch schon erlebt habe, einfach bei dem Betrachten solcher Bilder, bei dem Verarbeiten solcher Nachrichten, ist so eine gewisse Hilflosigkeit, die wir ja auch haben. Das passiert und wir können letztendlich nichts dran ändern. Also die Frage ist, was macht das mit uns? Wie lässt uns das zurück?
Das Gefühl der Hilflosigkeit ist sehr entscheidend, weil wir letztendlich ja eben da passive Konsumenten sind. Also wir nehmen das ja nur auf. Was ich sehr begrüße und wo ich sehr viel Hoffnung reinsetze, das sind gesellschaftliche Rituale, die wir ja auch immer mehr beobachtet haben in den vergangenen Monaten, die Menschen aus einem inneren Antrieb heraus in die Wege leiten. Also wie zum Beispiel gemeinsam sich versammeln, gemeinsam singen, gemeinsam beten, gemeinsam Kerzen anzünden. Solche Gedenkveranstaltungen führen uns raus aus dieser passiven Haltung und können ein gutes Gegengewicht darstellen gegen diese lähmende Angst.
Weil ich endlich was tun kann.
Ich rate jedem, der also so voll ist von diesen negativen Nachrichten, geh raus, jogge, lauf durch den Wald oder meinetwegen auch kämpfe mit dem Boxsack oder irgendwas. Ja, also diese Energie, die da in uns bereitgestellt wird, die muss irgendwie raus. Und das kann man so individuell machen. Und sehr schön ist es aber dann mit diesen Ritualen, die durchgeführt werden und wo Menschen dann auch wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und wo man, das finde ich sehr wichtig, dann sich auch in dieser heutigen Zeit wieder auf unsere Werte besinnt und dass man dann das Gefühl hat, ja, wir stehen aktiv gemeinsam für diese Werte ein. Das kann sehr viel Stärke wiedergeben, und damit werden eben auch resiliente Kräfte in den Menschen geweckt. Resilienz hier in dem Sinn, dass ein System, das System Mensch, was arg gebeutelt ist, sich wieder aufrichten kann. Also das kann man vergleichen mit einem Baum, der also kräftig durchgeschüttelt wird im Wind. Die Äste biegen sich zu einer Seite, aber wenn der Sturm vorbei ist, dann kommt er allmählich wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und das kann man erreichen, also durch solche gemeinsamen Rituale, die für Menschen sehr hilfreich sein können.
Das heißt aber auch, ich muss mich auseinandersetzen damit. Ich muss eine Form finden, wie ich damit leben kann. Es nutzt nichts, wenn ich alles wegdränge und versuche, alles zu vermeiden.
Die Vermeidung, das können wir heute ganz klar sagen, das wissen wir aus der Traumaforschung, das ist so mit die sicherste Erkenntnis der Traumaforschung, dass Vermeidung immer zu einer Verstärkung der Probleme beiträgt. Also wenn wir es vermeiden, uns mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen, die durch solche Bilder ausgelöst werden, wenn wir es vermeiden, darüber zu reden, wenn wir es vermeiden, unsere Hilflosigkeit uns einzugestehen, wenn wir es dann in weiteren Schritten vermeiden, zum Beispiel, oh, ich fahre mal lieber nicht mehr über den Frankfurter Hauptbahnhof, dann nehme ich lieber das Auto, oder ich fliege auch nicht mehr, ja, oder ich gehe nicht mehr in ein Fußballstadion oder auf ein Konzert, weil da könnte es ja so unsicher sein. Also da können wir heute ganz klar sagen, dass diese Vermeidungstendenzen natürlich erstmal verständlich sind. Wir wollen uns schützen oder die Menschen wollen sich schützen, aber sie führen zu einer Verstärkung der Ängste und einer Verstärkung der Hilflosigkeit. Und das kann auf keinen Fall die Lösung sein.
Herr Pieper, wie machen Sie das eigentlich persönlich? Sie arbeiten ja sehr oft mit traumatisierten Menschen zusammen. Und wenn man auf Ihrer Internetseite guckt, liest man Ortsnamen wie Borken, Rammstein, Herborn, das Zugunglück von Eschede. Das heißt, da haben Sie Menschen betreut. Da sind Sie ja selber konfrontiert, immer wieder mit schrecklichen Erlebnissen, mit traumatisierten Menschen. Wie schützen Sie sich über die Jahre, dass Sie das nicht anfasst, dass Sie das nicht angreift?
Das eine ist also eine gute Vorbereitung und eine gute Nachbereitung. Vorbereitung heißt, dass ich mich wirklich so vor so schwierigen Einsätzen und sehr schwierigen Gesprächen mental darauf vorbereite, dass ich jetzt etwas Schweres erleben werde. Und also für mich ist dabei sehr wichtig, dass ich mir klar mache, ich bin als Psychotherapeut in einem helfenden Beruf, aber ich kann nicht als Mensch alleine mit meiner Kraft das ganze Elend dieser Welt lösen. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich versuche, eine Beziehung herzustellen zu den guten Kräften, die es in dieser Welt gibt. Ja, zu hilfreichen und guten Kräften. Manche sagen Gott dazu, manche sagen die guten Mächte, andere sagen, das ist die Natur. Also auf so etwas konzentriere ich mich und ich versuche also mir klarzumachen, dass ich im Sinne dieser guten Mächte diese Arbeit, die ich mache, durchführe und dass das nicht alleine meine Energie und meine Kraft ist. Das ist so ein Teil und ein anderer wichtiger Teil ist für mich Sport, ja, dass ich dann also auch einfach diese Energie, die da so sich bei mir breitgestellt hat, auch wieder rauslassen muss.
Also Sie wirken, wie Sie vor mir sitzen, auch durchtrainiert, muss man sagen, ein durchtrainierter Mann.
Ja, das danke, schön zu hören. Und dann gibt es noch sowas, das ist, das kann man allerdings gar nicht lernen, sondern da gibt es bei mir so etwas wie die Gnade der rheinischen Geburt. Also als Rheinländer hat man es etwas leichter, zu den positiven Dingen des Lebens auch wieder einen Bezug zu kriegen. Also dann auch mal wieder zu sagen, so komm, jetzt entspannen wir mal wieder und jetzt machen wir mal wieder. Also ich gucke mir auch die schönen Seiten des Lebens an. Ne?
Was Sie gerade gesagt haben, den Weg zum Guten finden, ist das auch so ein Stück Motivation, warum Sie in diesem Beruf oder warum Sie ein Traumaspezialist geworden sind? Ist das ein Stück Motivation, den Menschen einen Ausweg zeigen zu können? Oder warum machen Sie das?
Es ist sicherlich also der Wunsch, etwas Gutes zu tun. Und man fragt sich ja oft so nach dem Sinn des Lebens. Ne? Worin besteht der Sinn des Lebens? Und es gibt für mich zwei Dinge, die wirklich Sinn machen. Das eine ist, Kinder auf einen guten Weg zu bringen und denen ein gutes Vorbild zu sein. Ja, und dann, denke ich, ist es gute Dinge zu tun, weil das ist so etwas ja, was nachwirkt. Ne? Also alles das, glaube ich, was wir als Menschen an guten Dingen hereingeben in unserem Leben, das hat dann irgendwann auch Wirkung in den Generationen danach. Und alles, was wir an schlechten Dingen tun, eben auch. Ne? Können wir die Schleife ja nochmal hinkriegen. Also dieser ganze IS-Terror, die Menschen, die also davon angesprochen werden und die da mitmachen, also da ist natürlich auch unglaublich viel an negativen Lebenserfahrungen dahinter, an negativen Erziehungserfahrungen, an möglicherweise auch, das wissen wir alles nicht so genau, vielleicht sogar von Generationen vorher, ne, Gewalterfahrungen. Ja, da sehe ich einen Sinn im Leben drin, dem etwas entgegenzusetzen.
Vielen Dank, Professor Pieper. Ich glaube, das ist auch eine Empfehlung, die ich jetzt mitnehmen kann fürs Wochenende, aufs Gute gucken. Das war HR Info, das Interview mit Georg Pieper, Trauma-Experte. Mein Name ist Stefan Büchler. Mehr Informationen zum Thema und den Podcast zum Runterladen finden Sie auf hrinforadio.de.